Eine Viertelstunde, meine sehr verehrten Damen und Herren, und zwar heute mit Far Cry 6. Das habe ich so 15 bis 20 Stunden lang gespielt. Dann hatte ich ein bisschen die Schnauze voll davon. Warum und wieso? Das wird gleich in der kommenden, hoffentlich halbwegs knappen Viertelstunde, vielleicht auch 20 Minuten zu erklären sein. Und mit mir am Start für dieses Spiel ist der Mann, den Sie auch El Sebastian nennen. Sebastian Stange.
Hola! Hallo Leute, verdammt, ich kann kein Spanisch, nicht mal ansatzweise, und es spielt ja auch in einer Art fiktivem Kuba, dieses Spiel, Far Cry 6, nicht wahr? Also fiktiver Schauplatz, aber eindeutig Kuba.
Eindeutig eine fiktive Version von Kuba, die Insel heißt Yara, sie liegt in der Karibik, wie man das auch aus Kuba kennt, die Landschaft ist eindeutig an diese Staaten und die Flora und Fauna, die dort vorherrscht, angelehnt. Also man könnte wirklich denken, man sei in einem Kuba unterwegs. Sie nennen es nur nicht so, sondern nennen es eben Yara. Es liegt offensichtlich auch wie Kuba vor der Küste der Vereinigten Staaten von Amerika. Und es wird aktuell regiert von einem Diktator namens Anton Castillo. Und Anton Castillo ist der Mann, der übrigens gespielt wird von Giancarlo Esposito. Den kennt man als Bösewicht aus Breaking Bad. Und das ist der Mann, dem wir als Guerilla das Licht ausblasen sollen. Das ist die Prämisse von Far Cry 6, also so ungefähr wie die Prämisse der ganzen letzten Far Crys. Es gibt irgendwie einen Oberbösewicht, der von einem mehr oder minder bekannten Schauspieler verkörpert wird und dem gilt es im Laufe der Geschichte und der folgenden, ich würde schätzen, locker 40 bis 50 Stunden, wenn man es halbwegs komplett spielen möchte, ja, das Lebenslicht auszublasen, weil er ist ein ganz schlimmer Finger.
Ja, ein enigmatischer Bösewicht und der Weg dahin ist stets die Rebellion für das Gute in einer offenen Spielwelt, in der man dann eben auch jede Menge Kleckerkram zu erledigen hat. Da gibt es Gegner-Camps zu überfallen und für die eigene Fraktion einzunehmen und ja, diverse Story-Missionen, an denen die Handlung sich ein bisschen entlang angelt. Kann ich dich noch so ein bisschen zur Story ausfragen?
Aber was klar.
Diesen enigmatischen Bösewicht angeht. Wir hatten Vaas in Far Cry 3, der war fantastisch, der hat damals irgendwie Ubisoft versehentlich dieses Rezept entdeckt. Ah, wie bei WD-40. Sollte eigentlich was ganz anderes sein? Nee, Post-its, genau, Post-its sollten eigentlich was ganz anderes sein, wurde dann aber zum weltweiten Renner. Und dann hatten wir das nochmal, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, in
Hagen Ming?
Hagen, ja. Im Himalaya, dann hatten wir diesen Sektenführer in, war das Wisconsin?
Oh, Montana, glaube ich.
Ja, in den verschlafenen Vereinigten Staaten. Und jetzt haben wir so einen richtigen, so den Diktator einer Bananenrepublik. Und sein Charakter, sein Schauspieler wurde insbesondere in den Render-Trailern seit der Ankündigung des Films gemolken wie kaum eine Kuh in ihrem Leben. Ich habe aber Gameplay-Videos gesehen aus dem Spiel, wo seine schauspielerische Leistung eigentlich nicht allzu eindrucksvoll wirkt. In den Ingame-Zwischensequenzen ist sein Gesicht nicht sonderlich animiert, scheint der Mann, also der Schauspieler dahinter, Esposito, gar nicht so groß schauzuspielen, sondern lediglich dem ganzen Kram seine Stimme zu leihen. Gibt das Spiel dem Schauspieler überhaupt eine Plattform, da großartig was zu tun? Ist das einer der coolen Bösewichte oder ist das lediglich ein Marketingmaterial gewesen?
Es ist so eine Mischung aus beidem, würde ich sagen. Also Giancarlo Esposito ist insbesondere, wenn er Bösewichte spielt, glaube ich jetzt, also zumindest auch in meiner Erinnerung, jetzt weniger bekannt, dass er denen sonderlich viele Nuancen verleihen würde. Da ist man natürlich auch auf sowas wie das Drehbuch angewiesen. Da gucke ich jetzt in Richtung Breaking Bad. Aber wenn ich den jetzt vergleiche, der hat ja auch in The Mandalorian einen bösen Sith gespielt oder einen bösen Anhänger, Colonel oder was auch immer war, des Imperiums. Und auch dort hat er schon mehr über seinen sehr durchdringenden Blick gearbeitet und weniger durch sein besonderes Gesichtsschauspiel, das er macht. Also der Mann kann einfach böse aus der und hinterlistig und umtriebig aus der Wäsche gucken. Und das funktioniert für den Bösewicht, den er in Far Cry 6 zu spielen hat, durchaus. Der ist nicht sonderlich nuanciert, der ist offensichtlich ein bisschen größenwahnsinnig, der geht über Leichen. Man stelle sich jeden x-beliebigen südamerikanischen Diktator aus irgendeinem Actionfilm der 80er Jahre vor und dann ist man da schon ziemlich nah an der Wahrheit dran. der soll den, glaube ich, auch nicht als was anderes spielen als eben einen psychopathischen Größenwahnsinnigen, der für seine Vision eines Paradieses, wie er nennt, buchstäblich über Leichen geht. Denn er hat dieses dahinsiechende Land namens Yara, diese Insel, übernommen und hat einen Weg gefunden. Und auch da sind wir gleich im Trash Movie-Territorium, das Far Cry 6 sehr, sehr häufig, wie ich finde, referenziert. Er hat dieses Land übernommen und jetzt zwingt er die Bevölkerung dazu, an seinem Traum vom Paradies mitzuarbeiten, und der geht den Umweg darüber, dass offensichtlich auf Yara eine Art von Tabakpflanzen wächst, die, wenn man sie chemisch behandelt, mit einer Art Pestizid, das natürlich die ganzen Arbeiter vergiftet, dann ist das weltweit beste Heilmittel für Krebs.
Ah, Oho, das ist ja eine ganz schöne Holzhammer-Geschichte.
Ja, es ist halt eine Trash-Geschichte. Ja. Also ich finde, da fängt das Ganze an. Und wenn wir über die Story reden, dann werden wir auch drüber reden müssen, dass die an anderer Stelle von vielen anderen Kolleginnen und Kollegen weltweit sehr viel kritischer gesehen wird, als ich das jetzt heute gesehen habe. Also da gibt es durchaus auch andere Meinungen dort draußen. Ich habe die von Anfang an als eine sehr klassische Actionfilm 80er-Jahre-B-Movie-Geschichte gelesen. Und als solche funktioniert sie für mich überraschend gut. Also ich hatte nach Far Cry 5 insbesondere so ein bisschen die Angst, dass sie wieder versuchen, politisch zu sein und sehr politisch sein zu wollen. Das haben sie ja bei Far Cry 5 zumindest mit der ganzen Bildsprache sehr versucht. Ära Trump, rechte Sekten und so weiter. Und so eine ähnliche Angst oder Befürchtung hatte ich hier und war dann sehr positiv überrascht, dass aus meiner Perspektive, in meiner Interpretation des Ganzen, das von vornherein sich 0,0 ernst nimmt und auch gar kein Interesse hat, eine in irgendeiner Form nuanciert schwerwiegende Geschichte über das tatsächliche Leid von Menschen unter einem diktatorischen Regime zu erzählen. Ich fühle mich da viel eher an Filme wie Rambo erinnert.
Jo, also ist die Story auch nur ein Vehikel für idiotische Action, ja, die völlig übertrieben ist?
Ja, aber die stellenweise ganz gut funktioniert. Schön. Also die erste Hauptmission des Spiels, in der ersten Hauptmission des Spiels, da suchst du so einen alten Guerilla-Mitarbeiter, der anscheinend auch früher schon für die CIA gearbeitet hat und schon mehrfach die Seiten gewechselt hat. Und das ist natürlich so ein alter, alkoholkranker Typ, der dauernd in coolen oder pseudo-coolen One-Linern redet und dessen bester Kumpel ein Krokodil namens Guapo ist. Und Guapo heißt, ich habe nachgeschlagen, hübsch oder gut aussehend auf Spanisch. Und Guapo trägt auch ein T-Shirt mit einem roten Kommunistenstern drauf und er gibt dir dann Guapo als Begleiter mit. Das ist dein erster tierischer Begleiter in diesem Spiel und der wird vorgestellt in einer Zwischensequenz, wo er dir einen abgetrennten Fuß eines Gegners apportiert. Und das setzt, finde ich, den Ton des ganzen Spiels. Das Ganze fängt damit an, dass wir uns in der Hauptstadt befinden, das Tutorial des Spiels, in der Hauptstadt von Yara befinden, wo die Truppen des bösen Diktators Castillo gerade durchgehen, einen deiner Kumpels erschießen. Dann möchte deine Hauptfigur, Danny, wie sie heißt, kann entweder ein Männlein oder ein Weiblein sein. Das sucht man sich am Anfang aus, ob man den männlichen Danny spielt oder die weibliche Danny spielt. So ein bisschen wie das auch Assassin's Creed zuletzt bei Odyssey gemacht hat, dass man eben am Anfang sich das aussuchen kann. Dann sind beide in Zwischensequenzen, werden dann anders dargestellt und sind individuell vertont. Ich habe mich jetzt mal für den männlichen Danny entschieden und der will eigentlich nur nach Amerika durchbrennen und hier weg von allem. Aber nachdem dann auch seine beste Freundin umkommt auf der versuchten Flucht nach Amerika, schließt er sich dann doch mehr oder weniger zähneknirschend am Anfang, aber das hat das Spiel 5 Minuten später auch schon wieder vergessen, schließt er sich dann den Rebellen an, um Rache zu nehmen. Das Ganze ist eine ganz klassische Rache-Power-Fantasy-Geschichte. Und ich finde, die steht diesem sehr, sehr, letztlich sehr, sehr simplen und sehr, sehr einfachen Baller-Gameplay, was Far Cry im Kern immer noch hat, dem steht die gut zu Gesicht und besser zu Gesicht als diese pseudo-politischen Töne, die Far Cry 5 gerade am Anfang versucht hat anzuschlagen. Also diese Ganze, wir bekämpfen den bösen Diktator mit Hilfe von beispielsweise Killer-Krokodil-Begleitern. Der böse Diktator gewinnt Krebsheilmittel aus Tabakpflanzen. All das, finde ich, hat gleich zu Beginn eine solche Trash-Anmutung, dass ich das Spiel nicht sonderlich ernst, was die Story angeht, genommen habe. Und ich glaube, es will auch nicht sonderlich ernst genommen werden. Beziehungsweise, ich glaube, man tut gut dran, das nicht sonderlich ernst zu nehmen.
Ja, ich habe eh den Eindruck, seit Far Cry 4 ungefähr, seit es dann im Himalaya losging und man dann so auf Elefanten reiten konnte und ähnlichen Blödsinn veranstalten, war eigentlich auch klar, dass eher so amüsantes Chaos die eigentliche Kernkompetenz dieses Shooters ist und halt eine gewisse Sandbox, die halt erfreulich viele Spielweisen zulässt.
Ja, sie entwickeln sich, finde ich, schon seit Jahren in Richtung Just Cause dieser Spielereihe. Haben sich aber nie so recht getraut, auch mit der Erzählung in dieses ganz Trashige von Just Cause zum Beispiel reinzugehen. Und das ist das Far Cry, das, finde ich, einem Just Cause am nächsten kommt. Das ist immer noch nicht deckungsgleich und es gibt immer noch immer mal wieder so Untertöne, wo man dann schon mitkriegt, dass an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch was gesagt werden soll. Nicht alle davon zünden. Manche davon funktionieren ganz gut, insbesondere wenn am Anfang unsere Hauptperson von der Guerilla-Anführerin, quasi so eine Art weiblicher Che Guevara, mehr oder weniger besagt bekommt, ja, du kannst natürlich gerne hier zu den Yankees, wie sie sie nennt, also zu den Amerikanern gehen, aber glaub bloß nicht, dass du da in irgendeiner Form eine Chance hast. Und dann sagt sie an irgendeiner Stelle zum Beispiel den Satz, der amerikanische Traum, den gibt's nicht in unserer Farbe. Und da kommt schon was durch. Und den Satz fand ich tatsächlich auch ganz, ganz, ganz nett in diesem ganzen Kontext, so à la ein, weißt du, der amerikanische Traum, der ist halt nicht für irgendwelche Einwanderer oder sowas, der ist nicht für Leute wie uns, ja, der ist für die Weißen in den Vereinigten Staaten und da kommt so eine gewisse Gesellschaftskritik natürlich schon durch, aber das ist das Maximum, was ich jetzt in der Spielzeit erlebt habe, wie weit Far Cry 6 da geht. Und das finde ich auch völlig okay. Hm. Und es gibt noch so eine andere kleine Dimension, aber auch das hält das Spiel sehr oberflächlich und das finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Nämlich, das sieht man ja auf den ganzen Plakaten zum Beispiel, auf den ganzen Artworks, die es zu Far Cry 6 gibt, da ist nicht nur der böse Diktator zu sehen, sondern auch sein Sohn Diego, der ist 13 und den bildet der Vater gewissermaßen als seinen Erben aus und Diego scheint offensichtlich nicht den psychopathischen Größenwahn seines Vaters geerbt zu haben und möchte eigentlich dieser ganzen Sache so ein bisschen entfliehen und will auch nicht diese Mittel anwenden und dieser Vater-Sohn-Konflikt, der wird durchaus immer mal wieder gezeigt und ich finde, in dem Rahmen, wie er gezeigt wird, also das Spiel hat kein Interesse daran, wirklich tief in diese Emotionalität dieser Beziehung einzusteigen, aber so wie er gezeigt wird, ist das halt wirklich typisches Action-Kino, würde ich sagen. Und als das steht es einem Far Cry 6 durchaus, finde ich, viel besser zu Gesicht als die eher ernsthafteren Handlungen, die versucht hat, Far Cry 4 und Far Cry 5 insbesondere zu erzählen. Also mir macht das hier mehr Spaß als die beiden Vorgänger.
Verstehe. Ist nicht so ein Fremdkörper, die Story. Das passt eher zu dem, was du im Rest des Spiels machst, ja.
Genau, aber viele da draußen, also ich habe neulich auf Twitter schon mal einen Artikel von der Elena, von der GameStar verlinkt, die das komplett gegensätzlich sieht. Also wen deine Gegensatzposition interessiert, der gucke mal auf der GameStar vorbei. Da gibt es aktuell eine Kolumne von der Elena, warum die Story von Far Cry 6 für sie nicht zündet. Das ist quasi die Gegenposition. Ich teile die nicht, aber ich kann schon verstehen, wenn man das Spiel ernster nimmt, zum Beispiel als ich es genommen habe, dass man dann eben solche Sachen sagen kann, wie ein mit seinen absurden Sachen greift es sich dann in der Tonalität, weil es ja doch immer mal wieder darum geht, wie hier Menschen unterdrückt werden, Menschen ermordet werden, Menschen gefoltert werden. Aber ich sehe das halt oder ich interpretiere das halt, wie gesagt, eher wie so einen Rambo aus den 80ern und weniger wie ein wirklich ernstes Werk, das sich ab und zu mit Albernheiten gewissermaßen ad absurdum führt, weil dafür gibt es auch zu viele Albernheiten beziehungsweise zu viele Ungewöhnlichkeiten. Der zweite Tierbegleiter, den ich gekriegt habe, Chorizo heißt er, also wie diese spanische Wurst. Das ist so ein kleiner winziger Dackel, der keine Hinterpfoten hat und stattdessen auf so einem selbstgebauten Wägelchen, das sozusagen als Hinterbeine hinter sich herzieht. Das ist ein total niedliches, putziges Tier, das man natürlich auch dann direkt im Auto und so weiter mitnehmen kann. Das sitzt dann auf dem Beifahrersitz und guckt ein bisschen raus und das dient zum Beispiel spielerisch dazu, dass das immer mal wieder irgendwelche verborgenen Gegenstände für dich ausbuddelt. Aber auch das nimmt sich halt an keiner Stelle so wirklich hundertprozentig ernst.
Okay, ich habe den Eindruck, Far Cry 6 will, dass du Spaß damit hast.
Ja, Far Cry 6 will, dass ich Spaß damit habe. Und was die Story und die Prämisse angeht, würde ich den durchaus auch haben. Aber wie kann es anders sein bei einem modernen Ubisoft-Spiel? Es steht sich dabei halt ständig selbst im Weg. Mit den Dingen, wo halt anscheinend hinter den Kulissen irgendjemand sagt, ja, das alles brauchen wir auch noch. Also Far Cry 6 hat, finde ich, drei gravierende Probleme, derer man sich gewahr sein muss, bevor man auf die Idee kommt, sich das Ding zum Vollpreis oder generell zu kaufen. Ich würde sagen, die gehen wir einfach mal kurz durch. Problem Nummer 1, wen wundert es ist wahnwitzig zu groß. Mhm. Ja, also Far Cry würde schon seit Jahren davon profitieren, einfach einen Schritt zurückzugehen und eine kleinere Welt zu machen und die mit mehr Inhalten zu füllen, statt eine gewaltige und immer größere Welt zu machen, auf wo gefühlt in 70% einfach nichts ist und die nur dafür da sind, dass eine Strecke zwischen A und B existiert. Mhm. Natürlich ist die ganze Karte wieder vollgestopft mit, du hast es am Anfang schon gesagt, wie man das aus der Far Cry-Serie kennt. Da gibt es Camps, die ich übernehme vom Gegner. Da gibt es jetzt neuerdings solche Sachen, nämlich Luftabwehrkanonen, die muss ich ausschalten, damit ich mit Fluggeräten dann drüber fliegen kann. Also es gibt Helikopter, in denen ich fliegen kann und Flugzeuge, die ich steuern kann. Und wenn ich das machen will, dann sollte ich halt vorher diese Geschichte ausschalten. Es gibt solche Checkpoints, die ich machen kann, die dann als Schnellreisefunktion fungieren, wenn ich die dann wieder übernehme und. Etliche Rennen, die in der Spielwelt sind, wie man das eben aus Far Cry kennt. Tausende von Aktivitäten, die für sich selbst genommen, alleine isoliert, völlig bedeutungslos sind und die einfach nur drin sind, damit möglichst viel Spiel drin steckt. Und das wird extrem deutlich. Man ist am Anfang auf so einer kleinen Tutorial-Insel, die vorgelagert vor der Küste der großen Insel ist. Und wenn der fertig ist, so nach, je nachdem, wie lange man die erkundet, vielleicht 5 Stunden, vielleicht 1-2 Stunden länger, vielleicht 1-2 Stunden kürzer, kommt man eben auf die Hauptinsel. Und dann sagt einem das Spiel, ja, und jetzt aber, bevor du dem bösen Anton Castillo was machen kannst, gibt es hier 3 Regionen in der Spielwelt. Und da hast du jeweils 3 Kontaktpersonen. Und welcher Reihenfolge du diese Hauptstory-Quest machen willst, bleibt völlig dir überlassen. Und erstmal musst du denen helfen, sich der Rebellion anzuschließen, indem du mit denen zusammen einen Gehilfen des bösen Diktators ausschaltest. Und wenn wir das alles gemacht haben, dann können wir sozusagen den Sturm auf die Hauptstadt vorbereiten. Und das ist halt 1:1 die gleiche Struktur, wie sie zum Beispiel schon Far Cry 5 hatte, wie sie etliche, insbesondere dieser Ubisoft Open World Spiele haben. Du siehst dann halt diese ganze gewaltige Karte und jetzt weißt du, jetzt kommt der Mittelteil, in dem ich 3 sozusagen separate Stories erstmal erlebe, die alle nicht sonderlich gut sind, wie ich mir jetzt angeguckt habe, wo auch so die ganze Hauptstory erstmal die nächsten 20 Stunden auf Sparflamme läuft. Mhm. Und irgendwann kommt dann mal wieder die Rebellenanführerin 30 Stunden später angerannt, weil jetzt kommt der Spielstreck Mittelteil und jetzt kommt die Sache, jetzt musst du erstmal diese 3 Gehilfen ausschalten, so wie es bei Far Cry 5 auch war. Jetzt musst du erstmal die Geschwister des bösen Sektenanführers ausschalten. Und wenn du das halt schon ein paar Mal gespielt hast und diese Struktur kennst, dann ist der Mittelteil, das war der Moment, wo ich gedacht habe, ach ja, stimmt, das ist ja, so laufen diese Spiele, ja. Und das ist der Moment, an dem meine Lust darauf, einfach weil ich da übersättigt bin von dieser Sorte Spielstruktur, einfach ziemlich schnell in den Keller gegangen ist. Also das ist Punkt 1, dessen man sich gewahr werden muss. Far Cry 6 ist generisch as fuck in dieser Hinsicht. Und es hat einen sehr langen Mittelteil mit sehr viel einfach nur Füllerkram, den man machen soll. Und man muss schon sehr viel Spaß am grundlegenden Gameplay haben und das Hirn sehr, sehr ausschalten können. Beziehungsweise vielleicht einfach noch gar keine Erfahrung mit der Sorte Spiel haben, weil das Gameplay an sich ist grundsolide, wie es die ganzen letzten Jahre war.
Ja, aber dann könnte man ja des Teufels Advokat sein und sagen, dann kauf dir doch einfach das billigere Far Cry 4 oder Far Cry 5.
Also Far Cry 4 würde ich nicht empfehlen. Far Cry 4 war in vielerlei Hinsicht gar nicht meins, aber es ist zu lange her, als dass ich jetzt noch genauer ausführen könnte, warum. Da müsste ich nochmal reingucken. Aber ich würde ja jederzeit sagen, wenn man die Vorgänger und so nicht kennt und denkt, eins dieser Far Crys könnte ich mir mal angucken, dann kauft ihr Far Cry 5 mit irgendwie allen DLCs und so, die es bestimmt schon gibt in irgendeinem Sale. Da hast du dasselbe Spiel. Ja, nur du hast es in deutlich günstiger und wahrscheinlich auch in deutlich noch größer, wenn man das haben will, dank den DLCs.
Ja, gab's ja diese alleinstehende Download-Episode, die ich mir angeschaut hatte, die hat mich jetzt nicht so begeistert, aber das Hauptspiel scheint ja da wirklich exakt der Far Cry-Formel zu folgen.
Ja, genau, es gab diese Art Add-on oder diesen halben Fortsetzungsteil. Den könnte man sich angucken. Man kann sich dieses Steinzeit-Far Cry angucken. Man kann sich Far Cry 3 angucken oder Far Cry 3 Blood Dragon. Also aus diesem Fundus gäbe es einen Haufen Zeug, wenn man noch gar kein Far Cry gespielt hat, aber halbwegs interessiert wäre, zu denen ich zuerst greifen würde. Also das hier ist wirklich was für die hartgesottenen Fans oder für die Leute, die noch keins gespielt haben und sagen, ich will aber das mit der modernsten Grafik zum Beispiel. Weil technisch ist es echt. Also bei mir, ich habe es auf dem PC gespielt, lief absolut rund auf höchsten Details, sieht gut aus, jetzt nicht absolut bahnbrechend, Kinnlader auf Schreibtisch, aber sieht schon sehr, sehr stark aus.
Na gut, was sind denn die nächsten Punkte? Du hast noch 2 vorbereitet.
Genau, ich habe noch 2 vorbereitet. Und zwar, ich habe ja eingangs schon gesagt, Far Cry 6 erzählt auch eine klassische Power Fantasy. Und Far Cry war schon immer, beziehungsweise seit Far Cry 3, seit diesem kleinen Reboot, der da bei Ubisoft passiert ist, Far Cry 3 war schon deutlich anders als Far Cry 2 damals, sind das schon immer Power-Fantasies, schon immer ein bisschen in Richtung Just Cause gehen. Sie wollen, dass du hast ja schon erwähnt, den Vorgängern ist man auf Elefanten geritten, jetzt hat man so tierische Begleiter wie eine Killer-Alligator dabei. Man kann Hubschrauber fliegen, man kann Flugzeuge fliegen, man kann Panzer fahren. Man kann irgendwo Sprengstoff draufladen und mit dem Fahrzeug in eine Gegnergruppe reinfahren. Man kann eine ganze Menge Unfug und Chaos anrichten. Das ist eine sehr, sehr klassische Power-Fantasy, zu der jetzt auch eine ganz klassische Power-Fantasy-Geschichte noch dazukommt. Viel klassischer, wie ich finde, als in den Vorgängern. Aber das Spiel steht sich bei seiner Power-Fantasy im Weg. Nämlich, weil es ein Feature gibt, das ich ganz, ganz ätzend finde, und dessen sollte man sich gewahr sein, nämlich sie kamen auf die Idee, unterschiedliche Munitionstypen einzuführen, beziehungsweise die unterschiedlichen Munitionstypen ziemlich hart an die Knarren, die man hat, zu koppeln. Was heißt das? Das heißt, es gibt Gegner, für die ist die Munition gegen Soft-Targets, nennt das Spiel auf Englisch, also gegen leicht oder gar keine Rüstung habende Gegner. Da gibt es einen Munitionstypen. Dann gibt es einen Munitionstypen für Gegner mit Rüstung. Dann gibt es noch Munitionstypen. Es gibt etliche, ich nenne jetzt einfach mal drei. Brandmunition, die hilft gegen insbesondere die Leute, die so in Ganzkörper-Hazmat-Anzügen rumlaufen und das Gift versprühen auf den Tabakplantagen. Die kann man halt gut anzünden. Und man kann zwischen diesen Munitionsarten nicht einfach irgendwie fließend wechseln, sondern man muss an eine Werkbank gehen und der Knarre, zum Beispiel der Schrotflinte, die man dabei hat, sagen, du hast jetzt die Sachen gegen ungepanzerte Gegner. Und wenn einem dann ein gepanzerter Gegner über den Weg läuft, sollte man tunlichst die Schrotflinte nicht benutzen, sondern die Waffe, was weiß ich, das Sturmgewehr, der man die Munition für die gepanzerten Gegner gegeben hat, was de facto dazu führt, dass du sehr häufig die Waffe wechselst. Ich meine, du musst nicht wirklich zwingend, das Spiel ist auf dem normalen Schwierigkeitsgrad jetzt nicht riesig anspruchsvoll, aber du merkst schon, dass die Gegner dann eben deutlich mehr aushalten. Und dieses gezwungenermaßen, jetzt habe ich halt in diese Waffe das und das verbaut und bis ich zur nächsten Werkbank gehe, wenn ich das ändern will und das kostet wieder Materialien, dann benutze ich jetzt halt diesen Munitionstypen und das führt halt dazu, dass ich in der Power Fantasy vielleicht einfach sagen würde, ich würde jetzt gern durch diese Basis rennen und alle mit der Schrotflinte abfumpen, aber das Spiel sagt, nee, wechsel doch mal die Waffe, nämlich mir egal welche du benutzt, halt einfach eine mit diesem anderen Munitionstypen. Und dieses Munitionstypen Feature, finde ich, bringt dem Spiel nichts. Das fügt aus meiner Perspektive keinen einzigen positiven Aspekt dazu, es nervt nur.
Tja, ein bisschen mehr mühsam. Ist es vielleicht irgendwie mit Ressourcensammeln verbunden? Ist da vielleicht ein Grind versteckt?
Ja, natürlich. Also ein Grind ist es nicht wirklich. Die ganze Spielwelt wimmelt von Crafting-Materialien. Die brauchst du auch, um deine Siedlungen sozusagen, die Hauptsiedlungen, die kannst du auch noch ein bisschen upgraden und neue Features freischalten, wie Wingsuits und so, kennt man alles. Da brauchst du die ein bisschen dafür, ist kein sonderlich komplexes System. Aber es gibt halt zum Beispiel, gerade am Anfang des Spiels ist so eine Ressource, die du brauchst, halt Schießpulver, um diese Munitionstypen zu machen. Und die ist am Anfang noch relativ rar gesät. Später hast du dann genug davon. Aber das Spiel möchte halt anscheinend, und das ist ein bisschen komisch gemacht, es will anscheinend schon, das zeigt es dir auch am Anfang in Tutorials relativ häufig, dass du erstmal aus der Ferne von einem erhobenen Aussichtspunkt mit deiner Handykamera die Gegner dir anguckst. Wer rennt denn da so rum? Wie sind denn die gepanzert? Was haben die denn für Waffen? Und sie dann markieren kannst und das alles weißt. Aber so will ich doch kein Far Cry spielen. Ich will ein Far Cry spielen, in dem ich Guns Blazing in einem Panzer fahrend oder so da reinfahre, dann irgendwann raushüpfe oder mit dem Fallschirm aus dem Flugzeug abspringe und die alle umlege. Und da steht sich das Spiel mit so einem Feature halt völlig im Weg. Und das ist ein bisschen schade. Dazu kommt noch, das ist jetzt kein Extrapunkt, aber so ein kleiner Aspekt, gerade am Anfang des Spiels verträgt deine Hauptfigur erschreckend wenig. Also nach relativ wenigen Schüssen, kommt auch drauf an, von wo die abgeschossen werden, gehst du schon drauf. Das ist jetzt auch nicht wirklich tragisch, weil du wirst sofort zurückgesetzt und alles, was du bis dahin erreicht hast, also selbst Missionsziele, die du quasi abgeschlossen hast, werden sofort abgespeichert gewissermaßen. Und dann hast du die trotzdem schon erfüllt, auch wenn du stirbst. Du musst also wenig doppelt machen. Aber mir ging es am Anfang, bis ich das halt verstanden habe, schon relativ häufig so, dass ich mal abgenippelt bin, einfach weil ich das gespielt habe wie frühere Far Cry und jetzt gemerkt habe, okay, ein bisschen vorsichtiger und so weiter musste jetzt zumindest am Anfang schon vorgehen. Und auch das ist so ein Feature, wo ich sage, aber warum in einem Far Cry?
Vielleicht wollen sie dir eher so diese diese Power-Fantasy verkaufen, besser zu werden, dass die Progression vielleicht mehr Spaß macht. Gibt es ein gutes Gefühl in dem Spiel, mächtiger und stärker und tödlicher zu werden und besser ausgerüstet mit besseren Knarren? Oder ist das auch eher so gamey?
Ja, es ist, also, ja, beides sozusagen. Also, es ist schon relativ gamey. Also, du hast, die Progression kommt sehr erheblich über die Waffen, die du im weiteren Spielverlauf dann natürlich noch an der Werkbank entsprechend upgraden kannst und so weiter. Was natürlich aber auch dazu führt, dass du am Anfang schon, weißt du, mit der ersten Sniper-Rifle, die ich habe ich Leuten in den Kopf geschossen und dann war nur die Hälfte der Lebensenergie weg und solche Späße. Also, da steht sich eben das Spiel in seiner Power-Fantasy in dieser ganzen Sache leider Gottes ein bisschen selbst im Weg und so ein bisschen dämlich selbst im Weg, weil da hätte es ein Gameplay wie in einem Far Cry 3, 4 oder auch 5 hätte es besser getan als die Verschlimmbesserungen, die sie jetzt an solchen Detailschrauben gemacht haben. Ein anderes Beispiel ist nach der Tutorial-Insel, in egal was zur Hölle du machst, also in nahezu jedem Kampf, den du machen kannst, ob du jetzt irgendeinen optionalen Außenposten eroberst, ob du eben, wie ich schon gesagt habe, diese Luftabwehrgeschütze weghaust. Egal, was du machst, wenn du nicht gerade ausschließlich schleichend vorgehst, und ich meine, wer spielt Far Cry nur um zu schleichen, da gibt's echt bessere Kandidaten, aber mein Gott, mag es auch die Leute geben, aber egal, wo du anfängst zu ballern, es spawnt mindestens ein gegnerischer Helikopter. Das finden sie jetzt total super in dem Spiel. Und gerade am Anfang hast du noch nicht die Waffenmaterialien, beziehungsweise die Waffen, um das Ding relativ einfach vom Himmel zu holen. Später wird das durchaus besser, aber mein Gott, gehen einem diese Helikopter auf den Nerv. Also nach 15 Stunden ist es schon so ein Fall von, wenn noch ein Helikopter kommt, mache ich dich aus. Also auch das bringt dem Spiel wenig. Ich glaube, es will hier so einen, also das macht an so vielen Stellen so das Gefühl, ja, wir wollen ein bisschen mehr Survival-Aspekt reinbringen. Und das beißt sich halt total mit der restlichen Power-Fantasy. Also das hätte es nicht gebraucht. Ich halte das für eine grobe Verschlimmbesserung der Formel. Aber es mag Leute geben, denen genau das gefällt. Ich sag ja nur, dessen sollte man sich bewusst sein, bevor man Far Cry 6 am Ende kauft.
Hui. War das jetzt eigentlich schon dein Punkt 3 mit den Helikoptern?
Nee, nicht ganz. Punkt 3 ist, und ich gebe zu, das ist vielleicht ein bisschen ein subjektiver Punkt, aber sie sind auf die Idee gekommen, gerade in vorigen Far Crys, die haben ja sehr schön über Farben operiert. Sehr häufig hatten die Gegner zum Beispiel rote Uniformen an und deine Kumpels blaue. Und sie haben immer noch das Rot versus Blau, aber die Leute, insbesondere die normalen Gegnertruppen, denen man gerade am Anfang ständig über den Weg läuft, die haben weiße Uniformen an mit so ein bisschen Rot drin. Und es fällt mir echt auch nach 15 Stunden immer noch schwer irgendwie so ein, wer schießt hier gerade auf mich, weil ich sehe den nicht. Und dieses Weiß geht halt in dieser ganzen bräunlichen Kuba-Ästhetik für mich zumindest sehr, sehr unter. Also ich fällt mir immer noch schwer. Ich dachte am Anfang, naja gut, das wird sich ja irgendwann geregelt haben und gegeben haben. Irgendwann kann ich das Spiel lesen und ich find's nach wie vor schwer zu lesen in der Hinsicht. Also das finde ich einfach keine kluge Farbwahl. Aber da mag es andere Leute geben, die das leichter erkennen als ich. Aber mich hat das wirklich gestört, wo ich mir denke, ja, diese Uniformen sehen ganz cool aus. Sie sind natürlich dem Diktator, wenn man sich da die Artworks und so weiter anguckt, nachempfunden. Der Uniform, die eben auch der Giancarlo Esposito trägt. Aber fürs Spiel finde ich es tatsächlich enervierend, immer wieder diese Typen suchen zu müssen. Das hat ein bisschen was von Wimmelbild bei mir.
Alles klar. Ach, na ja, gut. Ich fühle mich einigermaßen informiert. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich meine, ich kenne Far Cry. Also kenne ich Far Cry 6, ne? Das sind bloß Details, die wir jetzt abklappern und abstecken.
Die Ästhetik ändert sich, das Ganze. Die Gründe, warum du diese Power Fantasy machst, ändern sich, aber an dem grundlegenden Spielgefühl hat sich wenig geändert. Auch mit den ganzen Begleitern zum Beispiel, weißt du, jetzt hast du einen Killer-Krokodil und vielleicht nicht mehr den Bär aus Far Cry 5. Oder du hast eben diesen, wie ich ihn nenne, Wackel-Dackel-Chorizo und eben nicht mehr den Mischlingshund aus Far Cry 5 oder so. Aber es ändert sich ein bisschen die Ästhetik, es ändern sich die Namen im Rahmen der Story, aber das Spielprinzip grundlegend bleibt dasselbe, kennst du eins, kennst du alle sozusagen. Und das ist halt auch der Punkt, wo ich halt gesagt habe, ich habe jetzt schon drei von denen durchgespielt, ich habe das Spiel jetzt schon dreimal durchgespielt, als es eine andere Ästhetik hatte. Ich brauch's gerade nicht ein viertes Mal, aber ich kann mich auch nicht hinstellen und sagen, das ist schlecht. Im Gegenteil, ich glaube sozusagen, ich hätte am liebsten das da gespielt, aber das gab's ja damals noch nicht.
Ein gutes erstes Far Cry, schön. Für alle anderen ein New Game Plus des Alten.
Ja, oder genau. Also wer weiß, worauf er sich einlässt, der kriegt das mit eben den Einschränkungen. Deswegen habe ich die als meine großen Kritikpunkte auch genannt im Rahmen der Viertelstunde. Wir wollen uns ja auch hier auch ein bisschen knapp halten, dass eben auch die Leute, die sagen. Ich habe die letzten Far Crys schon echt gerne gespielt. Ich habe nichts dagegen, mehr vom selben zu kriegen und dann auch kein Problem damit. Aber seid euch über diese genannten Aspekte auf reiner Gameplay-Hinsicht, die ich gerade genannt habe, durchaus bewusst, weil es mag den einen oder anderen geben, wenn ich das mit den Munitionstypen zum Beispiel wüsste, wie das ist und wie sich das darstellt, würde ich als Far Cry-Fan, ich ganz persönlich, wenn ich einer wäre, sagen, okay, das ist was ich lasse, weil sowas wird mich echt nerven. Und deswegen habe ich es genannt, also dass auch eben die Fans, die jetzt noch sagen, ich weiß noch nicht, soll ich oder soll ich nicht, dass sie durchaus auch die Nachteile, weil die Vorteile kennt ihr alle, die das Ganze bietet.
Ja, das stimmt schon.
Genau, also da müssen wir nicht mehr zu nah reingehen ich glaube, auch die Leute, die noch nie ein Far Cry gespielt haben, wir haben ja auch Far Cry 5, hatte ich ja mit André sehr, sehr umfangreich besprochen damals in einem Sonntagspodcast, da kann man einfach mal da reinhören, da ist ein bisschen mehr darüber zu hören, der ist ja weiterhin frei verfügbar. Wer da tiefer ins Detail einsteigen möchte und noch nie ein Far Cry gespielt hat und sich das jetzt so überlegt, aber da haben wir ja eh gesagt, spielt mal eins der vorigen, die kriegt man gerade günstiger ab.
Wunderbar, keine weiteren Fragen, euer Ehren.
Eine Sache will ich noch sagen, weil es einfach so dumm ist von Ubisoft. Ubisoft hat ja jahrelang immer behauptet, unsere Spiele sind nicht politisch. Nein, wir haben vielleicht The Division, also über quasi den Untergang der amerikanischen Zivilisation jetzt im Sinne von Regierung geht kaputt und Bürgerkrieg auf den Straßen und so weiter. War nicht politisch, nein. Far Cry 5 in Zeiten von Trump irgendwie nukleare Rechtsterrorismus im eigenen Land. Nee, doch nicht politisch, wir doch nicht. Und jetzt bei Far Cry 6, dem unpolitischsten fucking Far Cry, die sie seit langer Zeit haben. Ich will nicht sagen, dass es ganz unpolitisch ist, natürlich Diktator, Unterdrückung und sowas ist grundlegend immer politisch. Aber das unpolitischste oder eines der unpolitischsten Spiele, das sie seit Jahren gemacht haben, da rennen die Entwickler plötzlich im Vorfeld rum. Ja, natürlich sind wir politisch. Wo ich mir denke, ihr Trottel, ja, dann dürft ihr euch auch nicht wundern, wenn es durchaus, und ich will die Legitimität nicht absprechen, gerade im US-amerikanischen Raum gab es von vielen Seiten, Polygon zum Beispiel ist so eins, gab es mächtig auf den Deckel für Ubisoft, dass sie halt so plumpe Politik und so weiter wieder machen, wo ich mir denke, habt ihr euch redlich verdient, wenn das im Vorfeld ausgerechnet bei dem Spiel an die große Glocke hängt.
Oh Mann, Ubisoft.
Ja, ich bin immer gespannt, wohin Ubisoft will. Vielleicht das noch ganz kurz zum Abschluss. Die haben ja eh angekündigt. Erst haben sie ja angekündigt, wir machen gar keine richtigen Spiele mehr, so wie Far Cry 6 und so, sondern wir machen jetzt nur noch irgendwie Online-Service-Games. Dann gab es riesen Aufschrei, dann sind sie ja zurückgerudert und sagen, ja, nicht nur, also es wird ja auch weitere und so weiter geben. Also da sind sie dann auch PR- und marketingtechnisch wahrscheinlich schnell zurückgerudert, bevor da zu großer Shitstorm ausbricht. Aber man merkt diesem Far Cry 6 schon an, dass sie wahrscheinlich oder offensichtlich echt keine Ideen mehr haben, wohin sie wirklich noch sollen mit ihren klassischen Serien. Und das will ja auch wieder ein Service-Game sein. Es ist riesengroß. Man kann Zeug im Ingame-Shop brauchen, einfach nur um die himmelviele Zeit, die man rein investieren müsste, abzukürzen und. Also auch dem Ding merkt man an, dass Ubisoft sich eindeutig in diese Richtung des Service-Game-Anbieters entwickelt, wie sie es dann jetzt ja auch mehr oder weniger offen gesagt haben. Ich weiß nicht, beim neuen Assassin's Creed soll es ja schon so sein, dass das viel weniger wie ein Einzelspieler Assassin's Creed wie die alten funktioniert, sondern viel mehr ein Online-Service-Game dann noch wird, das über Jahre hinweg laufen soll. Mein Tipp wäre bei Far Cry, wird es, wenn das Beispiel trägt von Assassin's Creed, wird es ähnlich sein, weil das hier wirkt wie ein, ja gut, eins muss man noch machen.
Das Verlegenheits-Far Cry.
Ja, schon so ein bisschen. Weil du halt auch in der Entwicklung der Serie merkst, die wissen, die haben keine kreative Richtung, in die das sonst geht. Die haben nichts wirklich Neues, was sie ausprobieren wollen und so weiter. Das sind immer kleine Sachen, irgendwas müssen wir ändern und dann artet das am Ende in solche Verschlimmbesserungen wie hier aus, was das Gameplay angeht.
Ja, schon witzig. Also Assassin's Creed hat sich ja verändert in den letzten Jahren hin zu, von einem Actionspiel hin zu eher einem Rollenspiel. Bei Far Cry gibt's eigentlich nicht wirklich eine Entwicklung. Höchstens in den Details, wie besprochen. Vielleicht warten sie echt ab, bis sie eine gute Idee haben, wie man einen Online-Service draus machen kann. Echt komisch. Bin gespannt.
Ubisoft, aber das müsste man mal besprechen, oder müsste man mal gucken, ob man überhaupt irgendjemanden findet. Ubisoft wird generell wie eine Firma. Ich meine, die hatten ja auch ihre dicken Umwälzungen intern. Da kam ja einiges ans Licht, dass eben Leute zum Beispiel sowas gesagt haben, wie an der Spitze oder kreativ sind, so Frauen spielen geht nicht in unseren Spielen und so weiter. Das müssen Kerle sein und all solche Geschichten. Man hat den Eindruck, dass Ubisoft strukturell eine Firma geworden ist, die immer mal wieder einerseits versucht, Dinge kreativ und anders zu machen, weißt du, die dann erstmal schon sowas wie das Beyond Good and Evil 2 zum Beispiel greenlightet, nur um es dann trotzdem sang- und klanglos doch wieder einzustellen, die unterm Strich halt immer sehr, sehr risikoavers sind und bei denen wahrscheinlich auch an den entscheidenden Schnittstellen, so zumindest einfach mein Eindruck von außen, die kreativen Köpfe fehlen. Hm. Und am Ende entscheidet zu viel das Marketing.
Ja. Ja, bin gespannt, wie es da weitergeht, sowohl mit der Far Cry-Reihe als auch mit dem, was der Ubisoft-Konzern uns in den nächsten Jahren verabreicht. Aber ja, dann danke ich dir schon mal für deine Ausführung bezüglich Far Cry 5.2.
Ich wollte gerade sagen 6, aber dann hast du ja noch gut die Kurve gekriegt. Ja, 5.2, 5.5 könnte man es nennen.
Ja.
Ja, Far Cry 5.5. Sollten sie auch auf die Packung schreiben, ja, liebe Damen und Herren von Ubisoft, wenn sie gerade zuhören, ja, Scheck einfach in die Post stecken, uns schicken. Mhm. Ja, also nicht für die Wertung, ja, sondern einfach für die ganzen kostenlosen Marketing-Tipps, die sie hier für uns kriegen, weil so kostenlos machen wir das auch nicht.
Mhm.
Gut, meine Damen und Herren, das war die vergleichsweise knappe Viertelstunde. Ich habe mir jetzt wirklich vorgenommen, in diesem Format das Ganze ein bisschen kürzer zu halten, aber bei solchen riesigen Spielen wie jetzt bei so einem Far Cry ist es nicht ganz einfach, das auf 15 Minuten zu machen. Ich hoffe, es hat Ihnen trotzdem gefallen, es war euch nicht zu lange. Wie immer, vielen, vielen Dank, dass ihr Unterstützer dieses Podcasts seid und es erlaubt, dass man sich, in dem Fall ich, mich einfach mal 15 bis 20 Stunden hinsetze, in das neue Far Cry reinspiele, um euch danach zu sagen, könnt ihr gerade knicken, außer unter den gegebenen Umständen, die schon geschildert wurden. Wir hören uns wieder bei einem unserer anderen Formate, will ich doch sehr hoffen. Bis dahin.